Eine kurze Frage zu Beginn. Ist es jemandem lieber, wenn ich in Schriftsprache rede oder soll ich es auf Schweizerdeutsch machen? Mir ist beides recht. Schriftsprache? Hochdeutsch? Lieber Hochdeutsch? Da mache ich es auf Hochdeutsch. Für mich kein Problem, hoffe ich zumindest. Ist verständlich, mein Hochdeutsch. Genau, ist für mich Unterrichtssetting, Schriftsprache ist bei uns normal, mache ich das gerne so. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein und ich frage mich immer so als, gut, ich bin auch nicht mehr ganz so jung, ich bin 55, was habe ich mit diesem Thema Sterbehilfe überhaupt am Hut? Sehr viel, letztendlich, weil das ja Fragen sind, die uns alle betreffen, früher oder später werden wir sterben. Und da müssen wir uns Gedanken machen, was bedeutet das? Deshalb so das Thema eben, wenn Menschen sterben wollen. Es kann ja sein, dass dieser Moment kommt. Ich denke da an meine Mutter, die lebenssatt immer mal wieder gesagt hat, am liebsten würde sie gerne sterben. Was bedeutet das? Wie ist das auch in unserer Gesellschaft heute, wo wir feststellen, Sterbehilfe, in welcher Form auch immer, ist präsent. Diesem Thema, ich habe hier jetzt einfach ein paar Ausschnitte von Zeitungen, Schlagzeilen, die in den letzten Wochen, Monaten einfach so auf Newsportalen aufgetaucht sind, die das deutlich machen. Eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass so Paar-Suizid, respektive Paar-Sterbehilfe, wo ein Ehepaar im hohen Alter gemeinsam sagt, wir verlassen diese Welt, indem wir gemeinsam sterben, nimmt statistisch zu, wir beobachten das. Also nicht alleine zurückbleiben wollen, deshalb gemeinsam selbstverantwortet mit einer Sterbehilfeorganisation möglicherweise dann sterben. Sarko, dieser Sterbekasten, war auch jetzt langer Zeit in den Medien und wer jetzt in Basel bei der Basler Fasnacht so die Schnitzelbänke verfolgt hat, hat festgestellt, das war ein beliebtes Sujet, so diese Sterbekapsel, ich kann die mieten, wie auch immer, ich kann mich da reinlegen und wache nie mehr auf. Auch wieder ein Thema, wie gehen wir damit um, dass wir da Dinge möglich machen. Und auch jetzt in Zürich ganz aktuell, in anderen Kantonen auch die Frage, wie müssen Heime, Altersheime, Pflegeheime mit der Frage der Sterbehilfe umgehen? Müssen auch private Institutionen Sterbehilfe zulassen? Darf der Staat da eingreifen oder nicht? Vermutlich nächstes Jahr wird der Kanton Zürich darüber abstimmen. Es gibt ja diverse christliche Altersheime, die dann ihre Türen für assistierten Suizid auch öffnen müssen, ob sie wollen oder nicht, je nach Abstimmung. Also diese Fragen sind da und eben, ich aus persönlicher Betroffenheit von meiner Mutter her weiß, ja, am Ende des Lebens kommen manchmal diese Fragen. Wie ist das? Und wir werden auch noch sehen, was Gründe dafür sein können. Meine Mutter ist vor ziemlich genau einem Jahr jetzt gestorben. Ohne Sterbehilfe oder doch mit Sterbehilfe, was ist Sterbehilfe? Das ist so die Frage. Und ich möchte heute in einem ersten Schritt einfach mal Sterbehilfe, Sterbebegleitung, so diese Begriffe definieren. Was bedeutet das? Was unterscheidet sie? Dass wir in diesem Kontext eben auch verstehen, was Menschen meinen, wenn sie von Sterbehilfe und von Sterbebegleitung reden, dass wir merken, wo sich diese Dinge überlappen und wir vielleicht auch mal nachfragen können, was meinst du genau, dass ich dich verstehe in dem, was du fragst oder was du möchtest. Das ist so mein Anliegen und in der zweiten Phase dann das auch mal bewerten ethisch, wie sieht das auch aus einer christlichen Perspektive aus, Sterbehilfe, diese verschiedenen Formen und wo gibt es Spielraum innerhalb dieses Settings für uns Christen, weil ich immer wieder finde, wir betrachten das jetzt aus einer christlichen Perspektive und die ist anders, als wenn wir jetzt einfach ohne Gott denken würden. Ich erlaube mir das jetzt mal mit der Gott-Perspektive hier zu denken. Mal so zwei Definitionen, die man unterscheidet, das eine eben Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Und wir stellen fest, Sterbebegleitung ist im Unterschied zu Sterbehilfe die Hilfeleistung, die wir leisten, ohne dass wir den Todeszeitpunkt damit beeinflussen. Das wäre also spirituelle Unterstützung als Seelsorge. Das wäre Pflege. Das wäre Nachbarschaftshilfe. Alle diese Dinge, wo wir Menschen im Prozess des Sterbens zur Seite stehen, aber der Todeszeitpunkt wird davon nicht beeinflusst. Also stirbt letztendlich jede Person mit mehr oder weniger Sterbebegleitung. Das andere ist die Sterbehilfe. Im Unterschied zur Begleitung helfe ich hier mit guter Absicht im Sterbeprozess. Also ich werde wohlwollend und mit guter Absicht den Todeszeitpunkt beeinflussen. Also ich helfe nach, in einem gewissen Sinne. Und das ist der Unterschied, oder? Und gewisse Formen der Sterbehilfe werden wir dann sehen, die beinhalten beides und andere Formen beinhalten nur das eine oder nur das andere nicht. Also Sterbebegleitung ist immer in irgendwelcher Form dabei, weil wir es ja gut meinen mit den Menschen. Sterbehilfe, das kann dann eben letztendlich mal zum Ausdruck kommen, wenn ich den Todeszeitpunkt beeinflusse. Und wir merken, assistierter Suizid, das geht in diesen Bereich. Sarkokapsel, die mir hilft, mich selbst zu töten, indem mir ein Gerät bereitgestellt wird, ist deshalb Sterbehilfe. Die Frage der palliativmedizinischen Betreuung, ist jetzt das Sterbehilfe, Sterbebegleitung? Wir werden das heute Abend noch sehen. Ich möchte die vier Formen der Sterbehilfe, die man so in der Literatur und in der Diskussion jetzt auch kennt, kurz vorstellen hier, was dahinter steckt. Wir kennen die aktive, die passive und die indirekte Sterbehilfe und den assistierten Suizid. Aktive Sterbehilfe bedeutet, es ist eine Tötung durch eine andere Person. Ich töte dich. Passive Sterbehilfe ist das Zulassen respektive das Abbrechen lebenserhaltender Maßnahmen. Sei das Herz-Kreislauf-Maschine, die abgestellt wird, sei das eine Chemotherapie, die abgesetzt wird, sei das ein Antibiotikum, das ich nicht mehr nehme und dann an einer Lungenentzündung sterbe. Wir werden die Differenz zur aktiven Sterbehilfe noch sehen. Wir haben die indirekte Sterbehilfe. Da wird letztendlich versucht, den Sterbeprozess möglichst schmerzlindernd zu gestalten und nimmt dabei unter Umständen eine lebensverkürzende Wirkung mit in Kauf. Und der assistierte Suizid, ich, eine Drittperson oder eine Zweiperson, hilft der Person, die sterben will, dabei, sich das Leben selbst zu nehmen, indem ich ein Medikament zur Verfügung stelle, indem ich irgendwo ein Arztrezept ausstelle und so weiter in diesem Bereich. Aber die Tötung findet durch die Person selbst statt, im Unterschied zur aktiven Sterbehilfe. So, diese vier Arten kennen wir in der Literatur und ich möchte jetzt hier noch einmal ein bisschen vertiefen, damit wir verstehen, wo sind die Nuancen, die Unterschiede, weil die uns in der ethischen Bewertung dann einfach auch noch mal helfen. Ich komme noch mal zur aktiven Sterbehilfe, oder schon erwähnt, das ist letztendlich, eine Person tötet eine andere Person. Und im Fachjargon wird hier manchmal gesagt, es ist tun und nicht zulassen. Also wenn der Arzt Natriumpentobarbital spritzt, dann tut das der Arzt und der Mensch stirbt. Letztendlich wird der Tod dann eben durch dieses gespritzte Medikament verursacht und nicht durch den Krebs, nicht durch die Lungenentzündung, nicht durch die unheilbare Krankheit, sondern durch die Verabreichung des tödlichen Medikamentes. Das wäre aktive Sterbehilfe. Man beachte hier in der Regel und im Normalfall tatsächlich auf Wunsch dieser Person. Also nicht Mord im Sinne von, ich warte auf jemanden, der um die Ecke kommt und dann spritze ich ihm das, raube ihn aus. Nein, eine Person will sterben. Und ich ermögliche das als Arzt. In Deutschland, wie das gerade heiß diskutiert, darf der Arzt das? Ist das Aufgabe des Arztes, jemandem beim Suizid zu helfen oder selbst sogar zu töten? Holland, das ist eines der ersten Länder der Welt, kennt aktive Sterbehilfe. Da darf der Arzt das. Die Frage ist immer, muss er auch? Das wäre dann so die ethische Diskussion da hinten dran. Wichtig, wir merken uns, das ist ein Tun und nicht ein Zulassen. Weshalb? Das ist eben die kleine Nuance im Unterschied zur passiven Sterbehilfe. Weil ich werde ja da sehr aktiv, wenn ich eine lebenserhaltende Maschine abstelle. Ich drücke den Knopf. Ich hänge die Schläuche ab bei der künstlichen Ernährung. Ich spritze kein Antibiotikum mehr, das ist doch sehr aktiv. Aber im Blick auf den Tod ist es eben nicht ein Tun, statt zulassen. Es ist diesmal ein Zulassen und nicht Tun, weil, das ist der entscheidende Unterschied, bei der passiven Sterbehilfe habe ich mit der Therapie oder mit der Maschine oder mit dem Medikament den Sterbeprozess, der bereits eingesetzt hat, unterbrochen, aufgehalten. Und durch das Unterlassen dieser Maßnahmen findet dieser Sterbeprozess wieder zurück und beendet. Also der Tod geschieht hier nicht durch das Medikament, sondern durch die Krankheit. Das ist der Unterschied zur aktiven Sterbehilfe. Und wir stellen schnell fest, okay, das macht irgendwo Sinn. Die Frage ist dann nur, ja, wann genau sollen, dürfen, können wir solche Maßnahmen unterlassen, abbrechen? Das ist dann eben die Frage, da diskutieren wir sehr häufig darüber nach, gerade in Fällen von Unfällen, wo Leute dann im Koma liegen und so weiter und wir nicht genau wissen, was möchte jetzt eigentlich meine Frau, die da liegt nach dem Autounfall. Ich kann nicht mehr mit ihr reden, ich weiß es nicht. Abstellen oder nicht. In 3 Jahren abstellen oder nicht. In 5 Jahren abstellen oder nicht. Wir kennen diese Fälle vielleicht aus der Presse und so weiter. Italien, Spanien gibt es solche Fälle, dann mit Gerichtsurteilen. Das wäre passive Sterbehilfe. Die indirekte Sterbehilfe, mache ich mal so die Klammer eben auf, die ist heute eigentlich gar nicht mehr so relevant. In wenigen Fällen, weil wir einfach merken, wir sind mit unseren Medikamenten schon so weit, dass letztendlich eine nicht gewollte Inkaufnahme von Lebensverkürzung gar nicht mehr wirklich stattfindet. Es gibt so die Ausnahme der terminalen Sedierung, wo man Leute letztendlich wegdämmern lässt, indem man hochdosiert Schlafmittel verabreicht. Da kann man fragen, ja, okay, wie verkürzend ist das? Letztendlich eben hohe Schmerzen bei einer Person vielleicht mit Krebs, Endstadium und so weiter. Ich spritze Morphium. Zwecks Schmerzminderung, vielleicht zwecks Atemerleichterung und so weiter. Und ich habe immer wieder Studierende bei mir, die früher in der Pflege waren und dann eben auch sagen, sie wussten nie, ob beim nächsten Mal Morphiumspritzen der letzte Atemzug getan wurde. Weil das einfach auch sein kann, es ist diese Möglichkeit. Aber eben auch hier die Grenzschwelle wieder, letztendlich, es ist ja dann doch das Morphium, oder? Das dann letztendlich oder das Medikament, aber ich nehme das in Kauf, damit die Lebensqualität eines Menschen in der Endphase seines Sterbens möglichst gut ist. Und wir schauen uns das noch an, das ist ein ethisches Dilemma. Und gar nicht so einfach. Aber es ist uns klar, wenn meine Absicht ist zu töten und ich deshalb Morphium spritze, dann reden wir wieder von Mord. Jetzt mal salopp ausgedrückt, oder? Hartes Wort, aber wenn ich das natürlich will und so, um an die Erbschaft zu kommen und so, dann ist das natürlich klar, oder? Genau, also das wäre so diese indirekte Sterbehilfe. Heute eben glücklicherweise mit einem Fortschritt in den Medikamenten und so weiter eigentlich nicht mehr so relevant, aber halt in den Klassifizierungen, welche Formen von Sterbehilfe gibt es, immer noch aufgeführt. Und gut, wenn wir wissen, aha, indirekte, das bedeutet das. Und das Letzte wäre eben dann der assistierte Suizid, wo letztendlich eine Person, einer Zweitperson hilft. Das kann eben der Arzt sein, weil du wirst hier in der Schweiz diese Medikamente nicht legal kriegen. Du brauchst einen Arzt, der dir das Medikament verabreicht. Du brauchst möglicherweise Organisationen, die dir dabei helfen, Exit Dignitas. Wir kennen diese Organisationen, die, ich sage mal, auch verantwortet und seriös mit diesem Sterbewunsch, respektive all diese Dinge, mit dieser ganzen Thematik umgehen und eben aber dann Menschen ein selbstbestimmtes Sterben auch ermöglichen. Das wäre assistierter Suizid, oder? Die Frage ist, darf ich das jemandem bei der Selbsttötung helfen? Soll ich das? Auch das wieder so eine gute ethische Frage. Auch für Ärzte wieder. Darf ich, soll ich Medikamente verschreiben, die töten können? Also viele Medikamente könnten das, aber im Wissen, dass die Person tatsächlich sich das Leben nehmen will, das sind so diese entscheidenden Fragen, an denen wir hängen. Wie sieht das von der gesetzlichen Situation hier in der Schweiz aus, in diesen 4 Formen? Klar ist, dass aktive Sterbehilfe Stand jetzt letztendlich eben verboten ist, weil es ein Töten einer Person ist und das wird wird es bestraft oder nicht? Ich kenne unterdessen zwei Bundesgerichtsurteile, die zwar sagen, es ist falsch, aber letztendlich der Arzt trotzdem nicht verurteilt wurde. Aber ich darf das eigentlich nicht. Ich setze mich da in die Grauzone und wir merken, das ist auch der gesellschaftliche Diskurs, der stattfindet, wo wir eben merken, ich komme ganz am Schluss nochmal drauf, es gibt eben möglicherweise diese Grauzone, wo ich nicht mehr anders kann, aus Gewissensgründen und so weiter. Ich mache einfach mal die Klammer auf, ich schließe sie dann am Schluss noch, oder? Will da mal hinführen, oder? Das wäre nicht der Fall. Ich gehe ganz runter, der assistierte Suizid, der ist in der Schweiz jetzt eben gesetzlich erlaubt, solange keine, sage ich mal, Interessenkonflikte da sind, solange ich mich nicht bereichern will oder Profit davon habe. Es hat auch damit zu tun, dass Selbsttötung, Suizid, rechtlich ja, ist es jetzt erlaubt oder nicht? Es ist weder verboten noch erlaubt, es ist einfach eine rechtliche Grauzone, weil die Person, die es da dagegen verstößt, nicht mehr lebt. Deshalb kann man da juristisch gar nicht richtig ran, oder? Und deshalb auch die Frage, ja, wenn ich dir dabei helfe, etwas zu tun, das wir rechtlich gar nicht regeln können, wie ist jetzt das genau? Die Schweiz kennt deshalb hier unter diesen Voraussetzungen die Legalität dieses Geschehens. Und deshalb haben wir hier auch Sterbetourismus. Menschen kommen aus dem Ausland in die Schweiz, weil sie hier mit Hilfe von Sterbehilfeorganisationen ihr Leben beenden können. Deutschland nicht erlaubt. Gerade diskutiert, oder? Wollen wir das ändern und so weiter? Das geht so in diesem Bereich. Und die beiden mittleren Formen, also indirekte Sterbehilfe oder auch passive Sterbehilfe, die sind gesetzlich nicht geregelt, weil wir merken, dass ja, da geht es nicht wirklich um direkte Handlungen. Sie werden in dem Sinne toleriert, also die sind denkbar. Und wir stellen wieder fest, bei der indirekten Sterbehilfe, oder sobald das absichtsvoll geschieht, reden wir nicht mehr von indirekter Sterbehilfe, sondern reden wir von sehr direkter Sterbehilfe, also aktiver Sterbehilfe, und dann ist es oben eigentlich geregelt. Und bei der passiven ist es mehr die ethische Frage, können wir mit gutem Gewissen und so weiter. Das wäre also möglich, da hast du juristisch dann keine Probleme, wenn du das in deinem Beruf als Pflegefachperson oder als Arzt oder so zu tun hast oder auch als jemand, der daneben steht, als angehörige Person und mitentscheiden muss. Das ist in dieser Schweiz. Rechtlich mal, was dürfen wir? Die Frage ist jetzt aus einer christlichen Perspektive, wie bewerten wir das als Christen? Weil ja nicht längst alles, was die Schweiz erlaubt, würden wir Christen auch tun. Also Recht und Ethik geht an vielen Orten Hand in Hand, auch in der Schweiz noch. Wir kommen ja auch in einer christlichen Kultur heraus, da ist vieles geprägt. Aber längst nicht alles, was wir jetzt in der Schweiz dürfen, würde ich tun. Deshalb auch hier die Frage nochmal, ja, wie ist jetzt das genau, oder? Und ganz einfach so, bei der aktiven Sterbehilfe, ich töte einen anderen Menschen, merke ich, da bin ich sofort im Konflikt mit diesem Gebot, du sollst nicht töten. Steht auf dieser Tafel, Mose kriegt diese Tafeln, oder? Sechstes Gebot, je nach Zählung, und damit ist irgendwie deutlich, da ist irgendwo eine Grenze gesetzt. Ich habe das mit diesem roten Ausrufezeichen da signalisiert, weshalb, die Begründung, die steht ja nicht auf der Tafel, die finden wir vorher, 1. Mose 9, die Begründung ist, du darfst keinen Menschen töten oder das Blut nicht vergießen, weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Und der Begriff, der da verwendet wird, Zelem, bedeutet so viel, der Mensch ist die Repräsentationsfigur, der Repräsentant Gottes. Und damit wäre ein Mordanschlag ein Anschlag auf Gott, auf den Repräsentanten, das geht gar nicht. Oder? Also deshalb wird das kategorisch ausgeschlossen im Privatbereich, Bereich der Todesstrafe, staatliche Gewalt ist dann nochmal was anderes und so weiter. Aber so diese, sage ich mal, die Selbstentscheidung, ich töte jetzt einfach meine Frau, weil sie leidet und so weiter, das wäre hier sehr fragwürdig in diesem Kontext. Oder deshalb mal das Rote, wir töten nicht einfach beliebig Menschen. Das ist so das, was wir nicht tun. Nicht nur christlich gesprochen, zum Glück auch hat sich das irgendwo in der Menschheit doch noch einigermaßen ausgebreitet, immer auch mit Ausnahmen. Wie ist das jetzt mit der Selbsttötung? Ist ja dann immer noch was anderes, ob ich jetzt eine andere Person das Leben nehme oder mir selber, weil mir selber, ja, okay, dann ist kein Rechter, kein Kläger mehr da und so weiter. Wie soll ich damit umgehen? In der Kirchengeschichte haben sich so drei Argumente gegen die Selbsttötung so herauskristallisiert. Augustinus, ein Kirchenvater, Thomas von Aquin, ein anderer Kirchenvater, der darum gedacht hat. Die haben so drei Hauptargumente so ins Feld geführt. Letztendlich ist eine Selbsttötung auch ein Vergehen an dir selbst, weil der Mensch ist ja von Gott so geschaffen, dass er sich selbst lieben soll und selbst liebt. Mit aller psychologischen Frage gelingt uns das immer, oder? Aber eigentlich ist Selbstliebe da. Es ist auch ein Vergehen an der Gesellschaft, weil du bist Teil dieser Gesellschaft und so aus dem Denken dieser Zeit, du bist ein Rädchen in dieser Maschinerie, die anderen sind auf dich angewiesen, damit du deinen Job, deine Aufgabe in einem komplexen Gefüge ausfüllst. Wenn du das nicht tust, dann funktioniert das Räderwerk nicht mehr so gut, also du entziehst dich letztendlich deinen Pflichten der Gesellschaft gegenüber und das Dritte dann auch wieder natürlich gegen Gott. Und wir merken, ich habe bei den ersten zwei Mal so ein Fragezeichen hingetan und frage mich, ist das bei Selbsttötung wirklich so überzeugend oder nicht? Weil wir immer da wieder gute Argumente finden könnten, weshalb doch gerade Schmerzminderung eher Selbstliebe ist, als Schmerz noch 2-3 Jahre aushalten. Oder der Familie nicht mehr auf der Tasche liegen. Ist doch besser, als die dann immer noch zu binden. Meine Frau kann dann endlich wieder heiraten, wenn ich endlich mal gestorben bin und sie muss mich nicht weiter pflegen und kann ihr Leben dann wieder entfaltet und befreit leben. Ist doch viel besser, oder? Wo ist jetzt da die Gemeinschaft? Aber wir merken, Gott bleibt da immer noch drin, oder? Und deshalb sagt auch Augustinus, wenn du dich selbst tötest, tötest du nichts anderes als einen Menschen. Und dann sind wir wieder oben. Du sollst einen Menschen nicht einfach töten, auch nicht in deiner Person. Deshalb für mich deutlich irgendwo, aktive Sterbehilfe, assistierter Suizid, ist jetzt aus einer christlichen Warte heraus einfach mal von der Regel her keine Option. Von der Regel her kann man dann immer über Ausnahmen nachdenken, aber von der Regel her, oder? Weil wir müssen immer wieder denken, nehmen wir an, aktive Sterbehilfe, ich darf Menschen beliebig töten und das ist die Regel. Gute Nacht. Weil dann spielt es ja keine Rolle, oder? Der Nachbar nervt, ist ja kein Problem. Studenten, die nerven für mich, idealerweise, nein, ich werde sarkastisch, Entschuldigung. Aktiv oder auch Selbsttötung an diesem Bereich, oder? Nein, dann würden wir auch sagen, ein 20-jähriger Jugendlicher, der einfach sagt, ich sehe keinen Sinn im Leben, darf ich mich einfach selber töten? Würden wir sofort sagen, nee, Moment, oder? Bei einer 92-jährigen Mutter mit Schmerzen würden wir vielleicht wieder darüber diskutieren, aber eben die Regel, nein, weder aktiv noch assistiert. Wie ist es mit den anderen beiden Formen? Ich habe das schon ein bisschen angetönt, deshalb hier ist jetzt bei mir die Gebotstafel hier auch schon ein bisschen ausgegraut. Die indirekte Sterbehilfe ist letztendlich ein ethisches Dilemma. So klassisch könnte man sagen, es ist eine Handlung mit Doppelwirkung. Ich will Schmerz mindern und nehme dazu möglicherweise in Kauf, dass das Leben verkürzt wird oder möglicherweise dann sogar mit einer Morphindosiserhöhung sogar sofort beendet wird in der spätterminalen Phase. Man könnte sagen, die Notwehr wäre auch sowas. Eine Handlung mit Doppelwirkung. Ich werde von jemandem angegriffen, ich will in der Regel Leuten keinen Leid antun, aber wenn jemand mit einem Messer auf mich losgeht, muss ich vielleicht Gewalt anwenden, damit ich nicht sterbe. Das wäre auch eine Handlung mit Doppelwirkung. Wie handle ich das? Letztendlich muss das, die Handlung, die ich beabsichtige, muss das Gute sein. Schmerzminderung, Lebensrettung, oder? Im Handelnotfall. Es darf nicht verkappt das Motiv sein. Endlich. Oder kann ich? Nein, das ist nicht der Punkt, sondern eben Schmerzminderung, Lebensqualität um den Preis möglicherweise einer verkürzten Lebenszeit. Vorhin schon erwähnt, mit den Medikamenten, die wir heute haben, mit den Möglichkeiten, eigentlich nicht mehr so in diesem Kontext wirklich gedacht. Aber deshalb bei mir die Tafel hier nicht mehr scharf, sondern grau. Hier gibt es Spielraum. Bei der Bei der passiven Sterbehilfe ist es nicht eine Handlung mit Doppelwirkung, sondern wir haben hier einen ethischen Konflikt in Form einer Pflichtenkollision. Ich habe wie zwei Dinge, die ich tun möchte, vielleicht sogar tun soll, ich kann aber nicht beides tun. Das eine ist mal, als Arzt habe ich den Auftrag, irgendwo zu heilen, zu pflegen, oder? Das ist so mein Arbeitsethos. Und das andere ist, ich habe aber auch das Selbstbestimmungsrecht, zu achten, dass ein Patient hat. Und wenn der Patient sagt, er möchte nicht reanimiert werden, dann habe ich als Arzt ein Dilemma, weil ich sollte, aber. Ich sollte, aber. Und das ist so die Frage, oder? Wie gehe ich dann damit um? Und da würde ich eben sagen, wenn ich nicht mehr reanimiert werden will, ist der Arzt, ist jetzt unschuldig, im Sinne des Gesetzes ja, moralisch vielleicht sogar, und trotzdem muss er damit leben, mit einer gewissen Schuld, oder? Das ist eben das Leben, dass es nicht immer in geraden Schienen, nicht immer nur schwarz-weiß färbt, sondern irgendwo dieses Spannungsfeld da ist. Aber hier wäre so ein Spielraum drin, wo eben denkbar wäre, okay, es ist nicht so klar wie die aktive Sterbehilfe oder wie der assistierte Suizid. Das bedeutet letztendlich, wenn wir das jetzt mal nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch bewerten, dann fallen wie die beiden Optionen, die eine, die hier in der Schweiz gesetzlich sowieso eigentlich nicht erlaubt ist, aber auch die andere, die erlaubt ist, sind für uns zunächst mal nicht wirklich Thema. Und wir merken in der Mitte, da gibt es so grün, aber auch da, eben, ich habe das jetzt nicht sattgrün gemacht, sondern mal so auch so ein bisschen geschadet, oder? Da gibt es Gestaltungsspielraum, den wir nutzen können. Und ich sage jetzt mal bewusst auch nutzen sollen. Weil wir feststellen irgendwo, wir wollen das ja nicht dem Zufall überlassen, was in diesem Bereich dann genau abgeht. Das wäre jetzt so der Moment, wo wir nicht einfach nur über Sterbehilfe, sondern auch über Sterbebegleitung reden müssen. Wie gestalten wir diesen Bereich, oder? Und da ist für mich jetzt einfach mal auch so die Frage, weshalb haben Menschen überhaupt den Wunsch zu sterben? Weil du hast mich gefragt, oder? Was ist auch das Schöne am Leben und so? Warum wollte ich mich erfreuen? Warum kommen Menschen an diesen Punkt? Und ich habe hier einfach mal ein paar Punkte zusammengetragen, die ich in der Literatur irgendwo mal in Gesprächen und so weiter gehört habe. Weshalb möchte jemand sterben? Und ich möchte jetzt einfach mal so das kurz hier stehen lassen. Also diese beiden Typen, die da oben diskutieren auf dem Bild, das ist so für mich so das Zeichen der Murmelgruppen, immer mal im Unterricht bei mir, sind die Option, jetzt könnt ihr mal, wenn ihr wollt, alleine über diese Frage nachdenken. Wie sieht das bei mir aus? Was könnten Gründe für mich sein? Vielleicht auch im Kontext jetzt bei mir mit meiner Mutter, also wenn wir jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr zurückspulen, was sind ihre Gründe, weshalb? Ihr dürft das auch in Zweier-, Dreier-Grüppchen oder so einfach mal diskutieren und ich fahre dann auch weiter, einfach ein paar Minuten. Und ich öle mein Maul. mögliche Gründe, warum Menschen sich überlegen, weshalb sie die Hilfe von Sterbehilfeorganisationen in Anspruch nehmen können. Keine Ahnung, wie das bei euch aussieht oder bei mir. Vieles davon kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und einiges davon ist ja immer auch verknüpft so mit der Frage, ich weiß da nicht so recht, was kommt auf mich zu. Es ist immer so das Unbekannte, das vor einem ist. Möglicherweise bevor man überhaupt eine Diagnose hat, die sagt, deine Lebenserwartung ist medizinisch gesehen vielleicht noch 2 Jahre. Oder bevor ich irgendwo dann nach einem Unfall im Spital liege und merke, es geht nicht mehr ganz so lange, was bedeutet das und wie und so weiter. Ich glaube, was ganz Wichtiges ist, dass wir hier jetzt, wenn wir mal die Innenperspektive nehmen, ist das meine Situation oder begleite ich Menschen, wie es so 2 Dinge gibt, die man beachten kann. Und das eine sind so die Sterbephasen, die es gibt, die verschiedenen, viele kennen das, die Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross, die ja letztendlich so auch diese Krisenphasen, die nicht nur ums Sterben herumgehen, sondern die auch in alltäglichen Krisen stattfinden können, da sind. Letztendlich eben so dieser ganze Bereich von Leugnung, Ärger, Verhandeln, depressive Phase und dann auch Akzeptanz, Zustimmung, die sich auch immer wieder abwechseln, zurückfallen können. Also ich kenne das in meinem Leben, ich habe schon so häufig mit Gott verhandelt in so Krisensituationen. Ich glaube, ich habe noch keinen Deal wirklich eingehalten, wenn ich ehrlich sein soll, oder? Und manchmal schmunzle ich schon wieder, wenn ich mich beim Verhandeln ertappe, oder? Aber das kann eben auch sein, dass ich merke, okay, jetzt kommen diese Phasen. Und als jemand, der eine Person begleitet, die jetzt vielleicht mit einer Krebsdiagnose, die nicht wirklich gut ist, unterwegs ist, wahrzunehmen, okay, ich erkenne diese Phasen. Und lerne auch ich als betreuende Person mit diesen Phasen umzugehen, wie kann ich jetzt an der Seite sein und eben Lebensbegleitung. Sterbebegleitung entwickeln, die noch nicht jetzt schon medikamentös in diesem Kontext da ist, sondern auf unterschiedliche Form, spiritueller Art, also jetzt in unserem Kontext auch seelsorgerlich, Lebenshilfe an dieser Seite zu sein, das wäre so etwas Wichtiges, eben mit dem Fokus Kübler-Ross stärker auf die Innenwelt fokussiert, der Person, die diese Krise erlebt. Und dann das zu erkennen, das kommt, ich kenne diese Phasen, ich werde wissen, irgendwann kommt die Zustimmung. Ich weiß das aus diesen Krisenphasen meines Lebens, die ich alle durchlebt habe und irgendwann dann auch einen Plan wieder hatte, das wird kommen. Aber ich brauche da vielleicht Menschen, die an meiner Seite sind, mir helfen bei dem Bereich. Im Wissen, hier ist dann die letzte Phase, dann auch eine Zustimmung, ich werde dann sterben. Es ist nicht einfach nur das Problem bei der Arbeit, hat sich gelöst. Hier geht es um Sterben, ist nochmal eine andere Stufe in diesem Bereich. Also hier so diese Forderung in diesem Bereich. Das andere wären die Sterbephasen nach Ingeborg Jonen-Thielemann. Hier ist nicht jetzt die Innensicht der Person betrachtet, sondern letztendlich die Außensicht, sage ich mal so, Aktivität, was ist einer Person noch möglich? Nämlich Teilnahme noch am gesellschaftlichen Leben. Und dann sukzessive die Einschränkung, oder? Die dann nicht mehr ganz so aktiv teilnehmen kann. Und dann merken wir schon wieder, da ist dann vielleicht der Support wieder gefragt von anderen Menschen, die diese Teilnahme unterstützen, noch ermöglichen, die die Teilnahme an den Ort der Person versetzen. Bis hin dann eben zu diesen Phasen, wo dann nur noch sehr wenig, also in der Thermalphase nur noch sehr wenig möglich ist, bis dann in der letzten Sterbephase ganz am Schluss letztendlich die sterbende Person wieder so diese Innenperspektive einnimmt und nur noch mit dem Sterben beschäftigt ist. Eigentlich nichts mehr nach außen geht. Ist natürlich jetzt auch für Pflegepersonal ganz wichtig, diese Phasen zu kennen. Also wer jetzt in der Palliativcare arbeitet, wird wahrscheinlich diese Phasen schon kennengelernt haben. Die sind Standard in den Lehrbüchern. Für mich eben so dieser Moment zu sagen, okay, das kommt auf mich zu, jetzt mit der Diagnose, wie will ich das gestalten, respektive wieder, das kommt jetzt auf meine Frau, also sie ist jetzt, hat keine Diagnose, aber ist einfach ein gutes Beispiel, weil es ist die mir am nächsten stehende Frau oder Person sogar. Was kommt jetzt auf sie zu und wie kann ich sie unterstützen? Und ich bin ganz ehrlich, ich finde dieses Thema so faszinierend, dass ich mir vorstellen kann, wenn ich nicht mehr Dozent am TSC bin, mich hier professionell weiterzubilden lassen und wie kann ich dann sogar Sterbebegleitung mit Menschen machen, die jetzt nicht meine Frau sind, sondern mich in einer Organisation, im Spital, Hospiz, Palliativcare irgendwo weiter zu engagieren, weil wir merken, hier ist viel möglich an Lebensgestaltung, an Würde und so weiter. Und wir reden noch nicht von Medikamenten. Das kann dann sehr wohl kommen, wenn wir in die beiden letzten Phasen eintreten, dass da Schmerzminderung, diese Fragen da sind, dass vielleicht eine terminale Sedierung Frage ist. Also wenn der Schmerz so hoch ist, hochdosierte Schlafmittel und dann dämmert, sage ich mal, die Person weg und wechselt dann und geht über in den Tod. So dieser Bereich, hier greift dann möglicherweise Sterbebegleitung und Sterbehilfe in Form der indirekten oder der passiven ein. Und auch aktiv oder assistiert, ich lasse die Frage mal noch offen. Wer sich da irgendwo auch weiterbilden will oder sagen will, ich will da mehr wissen, eben weil ich in diese Situation hineinkomme, weil ich vielleicht auch eine Mutter habe, jetzt wie ich vom Jahr, die in dieser Phase drin ist und ich möchte mehr darüber wissen. Es gibt Organisationen, Palliativcare Schweiz, ich habe die Webseite drauf, oder auch von den Landeskirchen Aargau, so diese Webseiten, die bilden Ausbildungskurse an, die bieten Material, Infomaterial an, sowohl für Begleitpersonen wie auch für betroffene Personen. Und wir reden hier noch nicht von Medikamenten, oder? Eben das ist das Palliative, wo wir manchmal schon das Gefühl haben, das ist ja schon Sterbehilfe. Nein, das ist in erster Phase noch nicht Sterbehilfe, kann aber natürlich dann später mal in diesen Bereich rübergehen. Aber eben der Fokus liegt mal auf Sterbebegleitung. Hilfe in diesen Prozessen, Hilfe in der Lebensbewältigung und dann vielleicht Hilfe in welcher Stufe auch immer im Sterben. Also das sind so Anlaufstellen, die sehr viel Sinn machen. Das Zweite ist, dass ich auch mal merke, Moment, wir alle sind sterblich. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich die vierte Person sein werde, die direkt in den Himmel geht, oder? Sondern auch ich werde sterben, vermute ich. Und dann heißt das, ich muss mich damit auseinandersetzen. Wie will ich sterben? Wie will ich das gestalten? Und ihr seid bei der Heilsame, ihr seid ja sehr vorbildlich, oder? Also ich habe das mal mitgebracht, eures Dossier, oder? Selbstbestimmt regeln, was Ihnen wichtig ist in Bezug auf Sterben. Hier geht es nicht darum, dass ich mich bei Exit anmelde, aber mal überlegen, was gehört alles dazu. Also ich war enorm überrascht, was man dann alles regeln muss, wenn dann mal deine Mutter gestorben ist. Und ich bin dankbar für zwei Dinge, dass meine Mutter sehr vieles vorausgedacht hat und geregelt hat. Sie hat genau festgelegt, wie sie beerdigt werden will und so weiter, hat uns Dinge gemacht, hat vieles geklärt und sie hat mit meiner Schwester auch Patientenverfügung, solche Dinge geklärt. Aktiv ist sie das angegangen, hat das gemacht und uns hat das enorm geholfen, weil wir eben wussten, was sie möchte und dann tun konnten in dem Rahmen, was sie gewollt hat, als sie noch gelebt hat. Und das hat eben wieder nichts mit Sterbehilfe zu tun, im Sinne von, ich lasse mich jetzt töten oder irgendwo sowas, sondern es hat damit zu tun, wenn ich Wünsche habe, wenn ich nicht reanimiert werden will, wenn ich will, dass die Maschine abgestellt wird in bestimmten Fällen, aber niemand außer ich weiß es, dann ist das schade. Weil damit müssen andere Personen für dich entscheiden, die an deinem Bett stehen und trauern, traurig sind und jetzt noch das entscheiden müssen, dann macht das aus meiner Sicht eben sehr viel Sinn, sich darüber schon Gedanken zu machen. Und ich weiß, ihr seid noch jung und macht das noch nicht, oder? Aber überlegt euch mal, habt ihr das mit euren Eltern schon mal besprochen? Vielleicht, oder? Also meine Frau war gerade gestern bei ihren Eltern. Weil das ist ja auch nicht immer einfach, mit alten Leuten darüber zu reden, und ich meine damit auch mit mir. Weil, ich bin ehrlich, ich habe das noch nicht ausgefüllt. Oder ausgefüllt, noch nicht geregelt, oder? Obwohl, ich könnte jetzt auf dem Nachhauseweg überfahren werden, einen Herzinfarkt haben. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich darüber nicht schon mal Gedanken zu machen. Man kann das auch ändern. So meine Ermutigung, also das ist jetzt das Heilsame-Dossier. Hier geht es auch um Testament und solche Dinge. All diese Dinge empfehle ich einfach, macht sehr viel Sinn, oder? Dass man hier auch mal darüber nachdenkt. Thema heute nicht, aber ich mache es trotzdem auch auf. Einmal überlegen, will ich meine Organe spenden oder nicht? Weil wir sind in der Schweiz jetzt ab nächsten Jahr dann Organspender per Definition. Wir haben eine Widerspruchslösung eingeführt. Will ich das? Welche und so weiter? Organspendeausweis, das müsst dann auch ihr als Junge dabei haben, oder? Und so weiter. Den habe ich unterdessen, da bin ich vorbildlich, hat auch eine Weile gedauert. Das ist genau dasselbe, oder? Wir wollen nicht, dass andere in Stresssituationen Entscheidungen treffen müssen, die wir eigentlich vorher bereits besprechen und klären konnten. Das ist so mein Votum. Das ist auch Sterbebegleitung in der Form. Und dann kann man das auch gestalten. Genau, das wäre für mich wichtig. Und jetzt möchte ich trotzdem einfach diese Klammer nochmal aufmachen, oder? Ich habe das mal so gesetzt, oder? Legal und ethisch aktive Sterbehilfe und assistierter Suizid geht eigentlich nicht, oder? Habe ich es als Regel postuliert. Und jetzt ein kleines Zitat aus der Verlautbarung der Evangelischen Kirche in Deutschland, wo die eben sagen, es kann sein, dass irgendwo tatsächlich diese Situation eintritt, dass es nicht mehr aushaltbar ist, aus welchen Gründen auch, und das ist objektiv nicht meine Entscheidung. Das kann ich nie für jemanden sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo das nicht mehr tragbar ist. Das kann nur ich für mich entscheiden und so weiter. Und wie gehen wir dann damit um? Deshalb ist bei mir das auch nicht dunkelrot, aktive Sterbehilfe, und das ist hier der Suizid, weil ich ganz ehrlich bin, wenn meine Frau in der Endphase nur noch leidet, ich könnte meine Hand nicht ins Feuer legen, sagt man das? Ja, sagt man schon. Also ich würde nicht mehr, selber nicht über den Weg trauen, ob ich nicht an den Punkt käme, wo ich zur aktiven Sterbehilfe greifen würde oder zum assistierten Suizid. Und ich würde nie sagen, das ist legal, das ist richtig. Aber es wäre für mich so ein Gewissenskonflikt zwischen meiner Liebe zu dieser Person und letztendlich aber auch zur Verantwortung Gott gegenüber, nicht sein Gebot übertreten wollen, aber zu merken, Moment, es kann das geben. Und wenn ich das sage, auch bei mir im Ethikunterricht, ist immer schwierig, ich breche jetzt die Regel. Und eigentlich will ich sie nicht brechen, oder? Und mache ich jetzt dann die Regel zur neuen, also die Ausnahme zur neuen Regel, das will ich nicht tun. Aber ich will einfach sagen, das Leben hat graue Zonen. Und das könnte eine sein. Dietrich Bonhoeffer war in einer ähnlichen Situation, oder? Wie gehe ich damit um, dass wir einen Diktator haben, der auch am Ende des Krieges noch unnötigerweise Menschen umbringt, indem er neue Soldaten an die Front schickt, Krieg herrscht. Und er hat sich entschieden, ich beteilige mich an diesem Attentat. Ich bin Teil der Verschwörung. Und er würde nie Tyrannenmord rechtfertigen. Aber er hat gesagt, ich kann nicht anders. Und er hat zwar ein Konzept der Schuldübernahme dann entwickelt, also in dem Sinne, wo er einfach auch sagt, es kann ein Moment gehen, wo Leben gegen Leben steht, wo ich irgendwo dann halt doch das Falsche tue. Oder das nicht, das weniger Falsche, ist immer schwierig, also wenn wir darüber reden wollen, oder wir merken, das ist gar nicht so einfach, aber wir realisieren, es gibt diesen Moment, wo ich tatsächlich vielleicht den Tyrannen stürze. Ohne dann zu sagen, Mord ist gut. Ich will das hier im Kontext der Sterbehilfe einfach auch auftun, weil ich über niemanden irgendwo den Stab brechen würde, der sagt, ich gehe den Weg und melde mich bei Exit an. Oder ich gehe den Weg und leite etwas ein für meine Frau, weil sie nicht mehr kann. Und ich habe für mich selber mal gesagt, ich will sogar mit jemandem mitgehen zu Exit. weil ich nicht will, dass eine Person dann alleine stirbt. Wenn sie das fragt, oder? Obwohl ich das nicht einverstanden wäre. Also das wäre für mich so, ich will das am Schluss irgendwie einfach, ich will das nicht schwarz-weiß machen, weil das Leben ist nicht schwarz-weiß. Aber ich hoffe, ihr versteht mich hier richtig. Ich will hier auch nicht einfach sagen, okay, dann ist alles beliebig. Nein, um das geht es nicht. Das ist eine ernsthafte Entscheidung. Aber ich weiß nicht, ob die mir in meinem Leben nicht noch irgendwann mal ansteht. Da könnt ihr gerne auch noch mal drüber austauschen oder fragen. Wir haben ja noch Fragegelegenheiten. Ich habe euch hier einfach auch noch ein paar Fragen mitgebracht. Die gehen jetzt eben darüber hinaus, so mal, wie will ich sterben und so weiter. Ich habe euch die hinten auf den Tisch nach ausgedruckt hingelegt. Ich schaue jetzt einfach auch auf die Uhr, ich glaube, es ist mal genug, oder? Und so weiter. Dann könnt ihr die mitnehmen und könnt selber mal darüber nachdenken, einfach auch, wie will ich sterben und so weiter. Was ist mir wichtig? Das sind so Fragen, eben die kann man sich durchaus mal stellen, weil das hat auch was mit dem Leben zu tun, das wir davor leben. Und das irgendwo aktiv angehen. Und ich möchte nicht mit diesem Ausblick enden, wir sind kurz vor Ostern. Ich möchte einfach auch noch das deutlich machen, oder? Für uns hat seit Ostern der Tod nochmal eine andere Bedeutung. Letztendlich ist es ein Tor. Und der Tod hat seinen Stachel, Tor, habe ich Tor gesagt? Der Tod hat seinen Stachel verloren, weil wir diese Hoffnung haben, dass wir wieder auferstehen und in Ewigkeit mit Jesus leben werden. Das nimmt den Tod, den Stachel. Sterben müssen wir trotzdem. Und das ist vielleicht nicht so schön. Aber die Hoffnung bleibt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.